Darum müssen wir uns grundsätzlich wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren auch anschauen, welche Gesetze braucht es, welche braucht es nicht mehr. Und hier ist der Vorarlberger, egal in welchem Bereich, sicher der beste Partner, ob es die Unternehmen sind oder die Bevölkerung per se, unterstützend gemeinsam die Vorschläge würden innerhalb von weniger Stunden mit Sicherheit auf den Tisch legen.
Darf ich mal was sagen? Ein wirklich guter Vorschlag ist das Ablaufdatum. Ich unterstütze das, sage das ganz bewusst, auch über die Parteigrenzen drüber, weil das richtig ist. Also wir sollten wirklich hergehen, zum Teil tun wir das ja auch, aber nicht durchgängig und nicht überall, zu sagen, ein Gesetz kriegt ein Ablaufdatum und wir schauen uns nach, weiß ich nicht, 5 bis 7 Jahren, sagen wir mal 5 Jahre, schauen wir uns an, ob es diese Regelungen so noch braucht. Dafür wäre ich eigentlich zu gewinnen. So kurz gemacht.
Vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die nicht sehen, wie heftig bei der Frau Gamon und bei Herrn Leiter genickt wird. Also es ist offenbar ein Vorschlag, der auf Zustimmung stößt.
Ich hätte noch kurz einen Einwand zum Glasfaserausbau. Die Wirtschaft, die Industrie braucht einen Glasfaserausbau. Und wir waren die einzige Fraktion im Landtag, die einen Antrag gebracht hat, zum flächendeckenden Glasfaserausbau. Schauen euch den an, wir waren in Liechtenstein, wir haben das wirklich tatsächlich auch...
Ich brauche, ich glaube, da gibt es 10 Anträge von jeder Partei.
Glasfaserausbau ist schon lange ein Thema in der politischen Diskussion zumindest. Herr Zadra, Sie hören jetzt die ganzen Vorschläge zum Abbau und Abbau. Und den Grünen wird ja vorgeworfen, hier immer neue Regelwerke zu erfinden. Aber in dem Fall sind Sie auch bei allem dabei, was irgendwie Bürokratie
Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel bringen. Wir haben die Photovoltaik freigestellt gemeinsam. Und das war eine sehr gute Idee. Das hat dazu geführt, dass es keine Verfahren mehr braucht, dass man die Menschen können sich die auf die Dächer bauen. Und es hat dazu geführt, dass wir eine Verzehnfachung hatten beim Solar- und PV-Ausbau. Und da könnte man einen weiteren Schritt gehen, beispielsweise Luftwärmepumpen brauchen jetzt immer noch Bewilligungsverfahren. Das ist auch unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. Und da sehe ich sehr, sehr viele Chancen, dass wir schneller kommen, dass wir die Energiewende aufnehmen können und dass das wieder zu Arbeitsplätzen führt, zu Wertschöpfung im Land. Die Installateure können sich dann darum kümmern, wo sie sich wirklich darum kümmern, dass die Heizung funktioniert, dass eine neue, saubere Heizung reinkommt und keinen Papierkram machen. Das ist absolut richtig. Der Vorschlag liegt auch auf dem Tisch. Und ich möchte eine Sache aber noch ansprechen, weil die noch nicht angesprochen wird. Wir haben ein schlummerndes Potenzial und das sind die Frauen. Wir haben in Vorarlberg immer noch eine sehr, sehr geringe Teilzeitquote und mit einer geringen Erhöhung dieser Teilzeitquote würden wir Fachkräfte, Frauen sind tendenziell sogar besser ausgebildet als Männer, könnten wir es schaffen, dass die Unternehmen Fachkräfte zur Verfügung gestellt bekommen.
Also wir merken, es ist eine Querschnittsmaterie, meine Damen und Herren. Arbeitsmarkt betrifft ganz viele Bereiche. Sie haben auch schon Kinderbetreuung, Bildung angesprochen, Frau Gamon. Vielleicht als letztes noch in der Runde. In dem Fall ist ja eine Wahlforderung auch von Ihnen hier schon quasi erfüllt.
Ja, so effektiv arbeiten Frauen nun einmal in der Politik. Und das stimmt. Die Frauen sind wichtig für Vorarlberg und ich finde, wir sprechen die viel zu wenig an. Und wir reden viel zu wenig darüber, warum können die oft nicht Vollzeit arbeiten in Vorarlberg? Warum arbeiten sie oft Teilzeit? Weil es die Möglichkeiten nicht gibt, wenn die Kinderbetreuungsplätze nicht da sind. Das ist natürlich relevant für unseren Wirtschaftsstandort. Und man hört das von vielen Betrieben, auch weil es gar nicht so einfach ist, bei den betrieblichen Kindergärten das dann zu regeln, wer denn hier in der Finanzierung zum Zug kommt. Das hätte man ganz anders machen können. Und da wünsche ich mir auch in Zukunft ein Bekenntnis dafür, wenn man es schon nicht für die Frau macht, vielleicht wollte er es ja für die Wirtschaft machen und das ist dann ein Argument. Aber da haben wir wirklich alle etwas davon.
Es geht Hand in Hand.
Frauen diskutieren halt auch manchmal ein wenig anständiger und halten sich an die Regeln, das habe ich auch gemerkt.
Aber das kann man jetzt so nicht stehen lassen.
Sie können nachher gerne weiter diskutieren, wir müssen uns leider an die Zeit halten.
Wir haben uns auch daran gehalten, was uns die Menschen draußen gesagt haben. Das war für uns auch so ein bisschen der Takt für diese Diskussionsrunden. Die Asylzahlen in Österreich gehen zurück. Trotzdem war das Thema Zuwanderung wirklich sehr oft bei uns auf der Straße präsent. Und wir schauen ganz kurz nach Dornbirn.
Wenn du so einheimisch bist, hast du das Gefühl, die anderen müssen sich ein bisschen anpassen, aber du musst auch Platz für sie lassen, dass sie ihre Werte und so einbringen können.
Eine Arbeitskollegin, die hat vor kurzem erst schlechte Erfahrungen gemacht. Sie hat sie dort einfach, dass sie immer sieht, der schaut aus, er kommt von dort und dort und deswegen ist er böse und der will mir was. Und
nicht wegen einer Ausländer, was tut, dann die andere, alles ist das Gleiche. Wegen, wir haben nicht alle gleiche lange Finger.
Dass die Regierungen dementsprechend agieren und Gesetze erlassen, dass das besser funktioniert, wenn sie China lohnen. Aber nicht China lohnen, offene Grenzen machen, auf einer Seite gut Mensch sein und auf der anderen Seite lohnt man es dann irgendwo stehen, vor allem die Frauen. Ich kann Ihnen etwas sagen, ich habe persönlich in meinem Betrieb eine Zwangshochzeit von einer Türkin erlebt. Tatsache.
Ja, wenn wir über Migration sprechen, dann sprechen wir oft über Dinge, die nicht hier vor Ort entschieden werden, sondern in Wien, in Brüssel, vielleicht bald von einem EU-Kommissar aus Vorarlberg. Bei der Integration, wie der Herr jetzt am Schluss gesagt hat, kann Vorarlberg sehr wohl etwas tun. Herr Zadra, der Herr hat gemeint, man darf die Menschen nicht stehen lassen. Wir haben ja nicht nur das ÖVP-Wahlprogramm sehr genau gelesen, sondern alle. Und im grünen Wahlprogramm steht, dass Sie ein Integrationsjahr für Asylwerber und Asylberechtigte fordern. So kann man da sagen, das ist die Idee von Christian Kern damals, oder wie stellen Sie sich dieses Integrationsjahr vor?
Also bei der Integration sind mir drei Dinge wichtig. Das ist zum einen Deutsch. Deutsch muss ab dem ersten Tag gelernt werden. Da müssen wir auch noch besser werden. Das kann nicht sein, dass man auf einen Deutschkurs wartet. Zweitens, es gehört, dass die Selbstverständlichkeit ist das Kennenlernen und Respektieren unserer Gepflogenheiten und unserer Rechtsordnung. Und drittens, und ganz wichtig ist mir, dass es sinnvolle Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Da hatten wir, ich selbst habe längere Zeit bei der Caritas gearbeitet, da hatten wir ein sehr gut funktionierendes Modell, die Nachbarschaftshilfe in Vorarlberg, wo Personen lernen konnten, in Betrieben oder in Haushalten einfache Arbeiten verrichten. Und genau so etwas stellen wir uns auch beim Integrationsjahr vor, dass wirklich Menschen sich einbringen können in der Gesellschaft, dass sie dort auch vor Ort das Ganze erproben können, in den Familien erproben können. Und da sind wir einfach noch nicht dort, wo wir sein sollten, weil wir können derzeit erst 20% derjenigen, die wirklich eine Beschäftigungsmöglichkeit möchten, auch ein Angebot geben. Die Leute wollen sich integrieren, die Leute wollen arbeiten und das ist auch gut so, weil es ist sinnvoll, dass sie im Deutschhaus sitzen und nicht irgendwo auf der Parkbank sitzen oder am Bahnhof sitzen, sondern es gehört das ordentlich gemacht. Und das kämpfen wir schon sehr lange dafür. Wir Grüne haben von Anfang an gesagt, dass es vom ersten Tag Integration geben soll. Das war lange Zeit nicht Common Sense. Jetzt bin ich froh, dass es gelungen ist, dass wir gemeinsam auch, wir haben auch uns verständigt auf diese Punkte, dass wir das in Vorarlberg wollen. Und da habe ich auch fahren dürfen mit Landesrat Erich Schwärzler, mit dem ich auch als damaliger Asylsprecher viel zu tun hatte, was Vorarlberg leisten kann. Was Vorarlberg leisten kann, wenn man alle zusammenspannt. Die Kommunen, die Vereine, viele, viele Ehrenamtliche, die gemeinsam daran arbeiten, dass Menschen sich integrieren. Das ist um und auf. Das um und auf.
Herr Bitschi, nur vielleicht kleiner Transparenzhinweis. Natürlich haben wir die Redezeiten im Blick. Es wird hinter den Kulissen mitgestopft und meiner Kollegin Angelika hier mitgeteilt. Und Herr Bitschi, Sie und Herr Wallner sind vorne, darum bitte um eine kurze Antwort oder eine kürzere
bei diesem Thema. Bei dem Thema.
Wie hat der vorher gesehen, ich sei vorne.
Sie,
ich habe nachher schon geredet.
Es wechselt. Sie fordern in Ihrem Programm, weil wir über Integration sprechen, also nicht Außengrenzen und so weiter, Sie fordern lückenlose Sanktionierung von Integrationsverweigerern. Wenn wir über Asylwerber sprechen in diesem Bereich, dann sprechen wir von einer Sanktionsmöglichkeit von 40 Euro pro Monat, das ist nämlich das Taschengeld. Was stellen Sie sich denn da noch vor? Was kann man hier noch machen?
Wir haben speziell im Zuge der Nationalratswahl, wie es so immer schön von den Wahlen geht, sehr viel über die Thematik Integration auch gesprochen. Da hat es Vorschläge gegeben. Unser Zugang ist ein relativ klarer. Wenn jemand zu uns kommt, sich integriert, sich anpasst, unsere Sprache lernt, sich an unsere Gesetze hält, dann ist er herzlich willkommen. Wenn jemand glaubt, das nicht machen zu müssen, dann müssen wir ihm auch klar die Leitplanken definieren, dass er bei uns nicht gewollt ist. Und da gibt es jetzt Konzepte, die das Ganze auch fordern. Wir haben auch von der ÖVP gehört, der Vorarlberg-Kodex, der da umgesetzt wird. Der Grundsatz ist relativ ähnlich wie bei uns. Es fehlt aber eine entscheidende Position, nämlich die Sanktionierung. Das hat der Landeshauptmann dann danach auch angesprochen, dass das in Wahrheit noch ein Konstruktionsfehler ist, den es zu beheben gilt. Wenn Herr Zadra davon spricht, dass es wichtig ist, dass die Zugewanderten oder die Flüchtlinge in diesem Bereich in Deutschkursen sitzen, dann sehe ich es nicht so, dass sie in den Deutschkursen sitzen sollten, sondern dass sie dort auch aktiv Deutsch lernen, weil man hat es damals bei der Integrationsvereinbarung einmal angesprochen, dass da sanktioniert wird. Wir haben jetzt im Nachhinein erfahren, in Wahrheit hat es aufgrund der Integrationsvereinbarung keine einzige Sanktion gegeben. Und das ist genau dieser Leistungsgedanke, der im Zuwanderungsbereich spricht. Und eines sage ich Ihnen ganz offen, diese Thematik wird in keinem Bereich so heiß diskutiert wie unter den Zuwanderern selbst. Speziell jene Menschen, die in den 70er, 80er Jahren zu uns gekommen sind, sind mittlerweile bei mir im Büro und sagen, wir haben uns damals integrieren müssen, wir haben uns angepasst. Jetzt kommen Menschen zu uns ins Land, wo man alles durchlässt. Und darum braucht es jetzt in den nächsten Jahren in diesem Bereich die Schritte. Wir wussten alle nach der massiven Zuwanderung in den Jahren 15, 16, dass wir brutal große Probleme im Integrationsbereich bekommen werden, wenn wir da nicht aktiv hinschauen. Und da braucht es diese Leitplanken für uns sehr klar. Deutsche Sprache lernen, integrieren, Werte anpassen, sonst ist man bei uns nicht willkommen.
Bestreitet wahrscheinlich niemand in der Runde. Die Frage war nach den Sanktionen ganz konkret. Was würden Sie sanktionieren? Wie würden diese Sanktionen aussehen?
Die Sanktionen, eine Sprache versteht man auf dem ganzen Planeten, hat mir letztes Mal ein Zuwanderer gesagt, und das ist die Sprache des Geldes. Wir diskutieren ja die hitzigsten Fälle. Wir haben letztes Mal mit einem Schulprofessor darüber diskutiert, dass bei ihm ein Kind in die Volksschule kommt, das nicht ausreichend Deutsch kann. Und der Vater richtet ihm dann aus, dass er kein Deutsch kennen muss, weil er in einer Parallelgesellschaft lebt. Das haben wir in einer Sitzung des Landes besprochen. Und da braucht sie Sanktionen, wenn da Eltern nicht bereit sind, und das sage ich auch ganz offen, ihre Kinder beim Spracherwerb nicht zu unterstützen, dann braucht es auch da klare Sanktionen und da muss es dann ums Geld gehen.
Das ist offenbar die Frage nach den klaren Sanktionen noch nicht eindeutig beantwortet. Herr Wallner, Vorarlberg ist ein Land mit einer langen Aufnahmetradition, das hat auch der Herr Bitschi gerade gesagt. Ein Drittel der Menschen hat zumindest im erweiterten Sinn Migrationshintergrund im Land. Es ist also kein Neuland und trotzdem wird das Thema immer und immer wieder so ein Wahlkampfthema. Worauf führen Sie das zurück?
Und es hat klare Ursachen und das geht zurück auf das Jahr 2014, 2015. Insofern kann man es mit vergangenen Jahren nicht einmal ansatzweise vergleichen. Wir haben damals eine völlig unkontrollierte Zuwanderungswelle erlebt. Man kann sich erinnern, was sich im Fernsehen bei den Bildern abgespielt hat. Da wurden Polizisten an der Grenze weggeschoben. Das hat natürlich bei den Leuten was bewirkt. Ich hatte damals schon große Sorge, dass das auch wirklich in den Köpfen was bewegen wird. Natürlich erzeugt das auch Ängste. Das muss man sagen, wie es ist. Und es wäre ein Fehler, an den Dingen vorbeizuschauen. Wir haben im Jahr 14, 15 schon, ist jetzt ein paar Jahre her, glaube ich, richtig reagiert damals, auch durch eine entsprechende Aufnahme und Verteilung in den Gemeinden. Als einziges Bundesland auch alle 96 Gemeinden damals einbezogen, um auch Integration zu gewährleisten. Alle die, die meinen, das irgendwo nur an einem Punkt machen zu müssen, die sind ohnehin gescheitert. Das heißt, wenn Kinder auf Schulen aufgeteilt werden müssen, also damals war es eine Flüchtlingswelle, dann war das klar, dass das am allerbesten geht, wenn eine gewisse Verteilung in den Gemeinden auch stattfinden kann. Aber diese Zuwanderungswellen sind ja weitergegangen. Und deswegen gibt es einen klaren Wunsch der Bevölkerung. Und den kann ich eigentlich nachvollziehen, dass die Politik auf allen Ebenen, das beginnt oben in Europa und endet in der Gemeinde, sich darum zu bemühen hat, dass eine Kontrolle über die Zuwanderung erfolgt. Man kann bei der Integrationsfrage die Fragestellung, wie viel kommen zu uns, nicht auslassen. Also man muss schon sagen, das Erste, was wir brauchen, sind natürlich auf allen Ebenen, ich will jetzt da keine Schuldzuweisungen machen, aber auf allen Ebenen eine Kontrolle über die Zuwanderung, eine klare Unterscheidung zwischen jenen, die zu uns kommen, weil sie aus einem Krieg...
Wenn wir das in Vorarlberg, wie soll man das in Vorarlberg machen? Wir bleiben im Land.
Ja, das geht durch eine direkte Zusammenarbeit mit dem Bund. Das geht ja nur so. Wir sind ja in einer Grundversorgungsvereinbarung eigentlich staatlich verpflichtet, Flüchtlinge, die aufgenommen werden, aufgeteilt auf alle Bundesländer zu übernehmen. Und diese Stimmen werden Sie aus allen Bundesländern hören, wenn es zunimmt, dass man dem Bund auch gegenüber sagt, schaut's drauf, vor allem auch bei den Kontakten in Brüssel, dass die Kontrolle über die Zuwanderung zurückgewonnen wird. Das ist schon entscheidend. Und bei der Integration sind wir in Teilen vielleicht auseinander, aber vielleicht auch wieder nicht so weit, weil ich glaube, eines ist ja eigentlich keine Frage von Ideologie, sondern eine Frage der Vernunft und des Verstandes und des Hausverstandes. Wer die Sprache nicht beherrschen kann oder will, der wird sich nicht integrieren können. Wer nicht bereit ist, die Verfassungswerte zu akzeptieren, und die sollten wir auch einmal benennen, die Gleichberechtigung Mann-Frau.
Ich glaube, hier herrscht schon Einstimmigkeit.
Ja, hier Podium. Schon, aber bei den Zuwanderern nicht immer. Also man muss auch sagen, die Gleichberechtigung Mann-Frau ist anzuerkennen. Das Gewaltmonopol beim Staat. Oder haben Sie schon einmal mit Leuten diskutiert, ich schon, ganz offen, was im islamischen Unterricht verkündet wird? Ob zum Beispiel die Frage, keine Anwendung von Gewalt im Namen der Religion, ob das zweifelsfrei klargestellt ist. da werden Sie staunen, was Sie zum Teil als Antwort bekommen.
Herr Wallner, Sie sind auch vorne bei der Redezeit.
Ja, das ist halt wichtig. Und das muss man halt auch dazu sagen. Das heißt, die Punkte, Sprache, da sind wir einer Meinung.
Sprache.
Und am Ende auch Sanktion. Da bin ich schon der Auffassung, dass man das durchdenken muss und am Ende auch, wenn nötig, eine Sanktion treffen muss.
Sie werden einen gut bekannten Ansprechpartner dann dafür auch in Brüssel haben, höchstwahrscheinlich in wenigen Wochen. Frau Gamon, Ihr Wahlprogramm ist knackig, kurz, eine Broschüre. Das Thema Integration, Migration findet dort nicht ausdrücklich statt. Wir vermuten aber, dass es eine Position der NEOS dazu gibt.
Selbstverständlich. Ich habe auch unser ganzes Parteiprogramm mit, aber ich werde es Ihnen jetzt nicht vorlesen. Was wir wollen in der Integration ist ganz klar, und das ist jetzt schon oft angesprochen worden, ich bin ja froh, wenn wir uns auch bei vielen Dingen einig sind. Das ist erstens einmal, es soll jeder arbeiten gehen können. Und es sollen ja auch alle arbeiten. Asylwerberinnen genauso, die sollen sofort die Möglichkeit kriegen, wer Steuern zahlt, trägt auch etwas zur Gemeinschaft bei. Es soll, okay, ich sehe es so, ich glaube, ich finde das wichtig, dass man den Menschen die Chance gibt zu arbeiten. Ich glaube, es sehen auch sehr viele Vorarlbergerinnen so, dass es wichtig ist, dass die Menschen arbeiten gehen können. Zweitens, dass man unsere Werte akzeptiert, dass wir in einer liberalen Demokratie leben. Und ich glaube auch, dass man die Werte lebt, ist wichtig. Und nicht nur, dass man sie akzeptiert. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass unsere Gesellschaft gut funktioniert. Und natürlich auch der Spracherwerb. Aber ich möchte noch mal ganz konkret darüber sprechen, wie kommen wir dorthin? Und was können wir tun, damit das funktioniert? Weil man kann jetzt groß über Sanktionen sprechen, aber wir sollten schon auch darüber reden, wie schaffen wir es, dass wir das erreichen und dass man den Menschen eine Gelegenheit dazu gibt, dass sie dazu kommen. Und da ist der wesentlichste Bereich die Bildung. Und wir reden heute meiner Meinung nach viel zu selten darüber. Aber ganz klar, ein Punkt, und es gibt Brennpunktschulen in Vorarlberg, ich glaube, das sollten wir nicht verheimlichen. Sehr viele Schülerinnen, Lehrerinnen merken das, dass es Schulen gibt, die größere Herausforderungen haben. Weil sie sehr viele Schülerinnen betreuen müssen, die keine deutsche Muttersprache haben. Aber dann machen wir doch etwas und geben denen wirklich mehr Ressourcen. Und da geht es nicht nur um mehr Stunden, sondern die sollen mehr Assistenzkräfte haben. Die sollen auch Psychologinnen vor Ort haben. Die sollen Sozialarbeiterinnen vor Ort haben, damit die Lehrerinnen dort auch einmal eine Chance haben, wirklich erfolgreich sein zu können, damit wir diesen Kindern auch eine Chance geben, dass sie die Sprache auch wirklich lernen können. Und ein Punkt, der finde ich ganz selten erwähnt wird, wenn es um den Spracherwerb geht, und das fängt ja schon bei den kleinsten Kindern an, ist, schaffen wir es, dass die auch überall einen Ganztagesplatz haben, wo sie Deutsch lernen können? Weil ich glaube, es ist viel einfacher, wenn die das über einen Tag hinweg lernen können und nicht nur einen halben Tag, wo sie danach nach Hause gehen, wo nicht Deutsch gesprochen
wird. Wir mussten bei 1,5 Stunden Diskussion, so spannend das alles ist, ein paar Themen herauspicken, daher.
Herr Leiter, vielleicht zuerst kurz, wir haben jetzt gehört, Bildung als Schlüssel.
Aber wir dürfen schon noch bei der Migration bleiben,
ja, oder? Ja, Bildung als Schlüssel zur Integration. Mhm. Sanktionen in der Integration, auf welcher Seite stehen Sie? Was ist Ihre Priorität?
Ich hätte auch gerne so einen Knopf im Ohr, wo man die Zeit der Kolleginnen und Kollegen abmisst, dass man sich ein bisschen orientieren kann.
Dürfen Sie uns überlassen, wir werden versuchen, hier gerecht zu sein.
Für mich ist klar, ich glaube, nach 40 Jahren Polizeidienst in Vorarlberg bin ich, glaube ich, der Einzige in der Runde, der sich seit 40 Jahren tatsächlich auch beruflich mit dem Thema Asyl, Migration, Integration befasst, natürlich zwangsläufig. Und ich weiß es nicht, ich kann es nicht rückblickend bewerten, wie viele Änderungen ich schon erlebt habe vom Asylwesen, vom Fremdenpolizeiwesen und. Also wir haben ja immer, die Polizei, die Exekutive muss immer mitlernen, was ist aktuelle Rechtslage, wie geht man damit um. Für mich ist aber eines klar, der gegen Gleichberechtigung auftritt, der gegen Demokratie auftritt, der die Menschenrechte tritt, der vielleicht nur Attentate plant oder gutheißt, die haben in dem Land sich nicht integriert. Dem muss man eine klare Ansage treffen, das geht nicht, das können wir auch nicht zulassen.
Auch die Gesetze vor, ja.
Ja, wenn jemand schwere Straftaten begeht, und zwar wirklich schwere Straftaten, wenn er Attentate plant, den muss man rigoros daran halten, den muss man auch abschieben.
Ich glaube, auch hier herrscht
Konsens. Also da muss eine klare Haltung. Wichtig ist es, dass man die Nachbarschaftshilfe, die ja 2016 im Land Vorarlberg abgeschafft worden ist, dass man die wieder einführt. Das ist ein großes Anliegen für uns, dass man das tatsächlich wieder umsetzt, dass man auch in dem Bereich was macht. Ich habe den Vorarlberg-Kodex der ÖVP ja massiv kritisiert, und zwar da war damals noch Diener, dass man halt einfach diese Zwangsarbeit macht, die Pflichtarbeit, und das ist halt einfach menschenrechtswidrig. Das geht nicht. Mittlerweile schaut es anders aus, oder? Aber, muss man auch sagen, ohne Sanktion. Herr Landeshauptmann, vielleicht auch schwarz-grün, es gibt ja keinen Beschluss in der Landesregierung für diesen Vorarlberg-Kodex. Ja, aber nicht mit Sanktionen. Da ist keine Sanktion dabei. Und ich glaube, ein Gesetz muss eine Sanktion drin haben, damit man so hier haltet. Also da wäre der Wunsch und die Verlangen eigentlich auch, dass wir an dem basteln, und zwar alle, dass es auch Sanktionsmöglichkeiten gibt.
Okay. Wir haben ja zweimal Sanktionsmöglichkeit, ein drittes Mal Sanktionsmöglichkeit bei Integrationsverweigerung. Natürlich sollen Sie auch bei diesem Thema die Chance bekommen, kurze Replik zu geben, kurze Antworten zu geben, aber bitte um kurze Antworten. Wir haben nämlich noch etwas vorbereitet. Und vielleicht bei Ihnen, Herr Wallner, bitte kurz nur, da hätten Sie ja eine Mehrheit für Sanktionen im Vorarlberg-Kodex. Das wäre was.
Ja, die wird es auch brauchen, aber man muss, ein paar Dinge kann man nicht stehen lassen. Also zum einen, bei der Deutschförderung sind wir massiv hineingegangen in der Regierung und haben vor allem auch die Deutschfördermöglichkeiten aufgestockt. Das zum einen. Also zu kritisieren, das gibt es wenig, stimmt nicht, weil die Mittel massiv ausgedehnt wurden. Zum zweiten, was Ganztagsplätze und Kinderbetreuung angeht, da hatten wir Aufholbedarf. Mittlerweile sind wir auf Platz 3 in Österreich angekommen und werden uns weiter verbessern. 100 neue Kinderbetreuungsgruppen, ein massiver Ausbau der Ganztagsangebote im verschränkten Bereich. Zu den Sanktionen, die müssen natürlich her. Und zwar auf allen Ebenen. Es reicht eigentlich nicht nur jetzt im Bereich der Asylwerber darüber zu reden, wie jetzt das im Kodex aussieht. Dort sowieso, dort sind wir nicht durchgekommen, das stimmt. Aber das muss eine erste Aufgabe sein, die man zu erledigen hat. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es gilt für alle Sozialleistungen. Weil was wir schon feststellen, ich meine, nicht die Augen verschließen, eine gewisse Zuwanderung ins Sozialsystem, die findet schon auch statt. Und ich glaube, da haben wir Einigung, hoffe ich, an dem Podium, dass wir das nicht wollen. Und das heißt, Arbeitslosengelder sind am Anfang höher womöglich und am Ende degressiv zu gestalten. Aus meiner Sicht, das klar, Bundessache.
Ja.
Auch bei der Frage der Sozialhilfe. Wenn man da genau hinschaut, dann muss man sagen, unsere erste Aufgabenstellung heißt, die Menschen, die in der Sozialhilfe sind, zu helfen und dann im zweiten Punkt sie wieder rauszuführen auf den Arbeitsmarkt, was ja nicht so einfach ist. Und das wird auch laufen müssen, indem man halt nicht vom ersten Tag volle Leistungen ausbezahlt. Und das Dritte ist beim Kodex, auch wenn es ums Taschengeld geht, zu sagen, bei echter Integrationsverweigerung, ehrlich gesagt, da verstehe ich eigentlich überhaupt keinen Spaß. Also wenn jemand unsere Verfassungswerte nicht akzeptieren will, dann sind erstens alle rechtsstaatlichen Mittel einzusetzen und zweitens, wenn er oder sie Sozialleistungen bezieht, dann ist zu sanktionieren. Und wenn es nur ein paar Euro sind, das muss gemacht werden und das gilt eigentlich für alle in Wahrheit, dass man sagen muss, die Frage von Zuwanderung ins Sozialsystem, die verneine ich nicht. Da will ich auch nicht gleich sagen, ja, das kommt halt von der FPÖ oder so. Das ist faktisch auch zu sehen in ganz Österreich, dass wir da, eigentlich in ganz Europa,
Herr Wallner,
dass wir da auch reagieren müssen.
Herr Zadra, hier wird jetzt viel über Sanktionen gesprochen. Wie war denn da die Diskussion in der Landesregierung?
Also es wurde jetzt unglaublich viel vermischt miteinander. Ich möchte einmal klarstellen, Mindestsicherung bzw. Sozialleistungsbeziehende, die können heute schon sanktioniert werden. Natürlich werden sie auch sanktioniert. Da kann man heute schon Status quo sanktionieren. Beim Vorarlbergs-Kodex ist es so, da sprechen wir von einem Taschengeld von 1,30 Euro am Tag. Das ist eine Packung Kaugummi. Das ist nicht einmal ein Liter Milch, was das ausmacht. Und dort gibt es auch Stand heute keinen einzigen Anwendungsfall. Wir diskutieren also über etwas, das aktuell gar nicht Status ist. Wir haben keinen einzigen Anwendungsfall. Alle Kodexe wurden unterzeichnet, das wissen Sie.
Ja, dann bitte, dass er unterschrieben.
Und werden natürlich auch angewendet. Und wenn jemand nicht die Rechtsordnung akzeptiert, dann erwarte ich mal einen anderen Vorgang als eine Kürzung von einer Leistung. Dann erwarte ich mir, dass der Rechtsstaat mit voller Härte durchgreift. Was es braucht in diesem Fall.
Herr Bitschi.
Jetzt wird es mit dem Kurzbleiben schwierig.
Bitte kurz bleiben. Sie sehen hier die Sanktionen nochmal erwähnt, 1,30, das war die Eingangsfrage auch. Bei Asylwerbern 40 Euro im Monat, meinen Sie, das reicht oder meinen Sie, damit erzielen Sie überhaupt eine Wirkung?
was hier immer vertuscht wird, die Zuwanderer haben sie ja selber in der Hand. Es hat ihnen niemand gesagt, dass sie sich nicht integrieren sollen. Es hat ihnen niemand gesagt, sie sollen sich nicht anpassen. Das hat jeder selber in der Hand. Und es braucht diese Sanktionen in diesem Bereich. Die müssen umgesetzt werden. Und wir haben hier in den letzten Jahren, mich freut es, dass die ÖVP in dieser Richtung jetzt wieder deutlich kantiger geworden ist als in den vergangenen Jahren. Aber es hat sich in diesem Bereich vieles in die komplett andere Richtung entwickelt. Wir brauchen die Sanktionen. Wir haben 2019 intensiv darüber diskutiert, wie geht man mit Straftätern um. Natürlich eine Bundeskompetenz. Da ist auf Bundesebene nichts weitergegangen. Wir haben jetzt die gleiche Rechtslage wie damals. Der Fall in Dornbirn, wo dem Mitarbeiter der Kopf abgeschnitten wurde, der würde heute genau gleich ablaufen wie damals, weil es auf Bundesebene diese Gesetzesänderung. Da wurde einem ich glaube, der Fall ist relativ
eindeutig. Ja, aber der Kopf abgeschnitten ist.
Aber er ist gestorben.
Und ja, das ist tragisch genug.
Dass er gestorben ist.
Ich kenne den Fall auch.
Auch die Grünen akzeptieren das hoffentlich. Ja. Da hat man in diesem Bereich die Rechtslage keine einzige Gesetzeslage geändert. Und das ist das Problem, was wir in diesem Bereich haben. Wir brauchen bei der Zuwanderung, da bin ich eh beim Herrn Landeshauptmann, eine klare Botschaft in diese Richtung. Aber wir müssen schon auch sanktionieren. Weil sonst, da bin ich glaube, der Herr Leiter hat es angesprochen, wenn ihr eine Gesetzeslage habt, wo es keine Sanktionen gibt, dann bringt es nichts. Und wenn Sie sagen, die Integrationsvereinbarung, es gibt keinen einzigen Fall zum Sanktionieren. Es reicht bei der Integrationsvereinbarung die reine Unterschrift. Es ist ja völlig logisch, dass die Leute diese Integrationsvereinbarung unterschreiben, wenn man ihnen sagt, ja, es passiert ihnen nichts. Logisch, dass das unterschrieben wird. Und hier braucht es diese Kompetenzen in Zukunft, dass hier auch die Sanktionen sehr, sehr klar ausgesprochen werden. Also bei der
Integrationsvereinbarung haben wir auch schon Sanktionszahlen abgedruckt. Beim Vorarlberg-Kodex.
Ja, genau. Aber die Integrationsvereinbarung per se damals war leider ein Rohrkrepierer.
Frau Gamon, wie sehen Sie denn die Diskussion, wenn es um Sanktionen geht, um Law and Order ein bisschen, und Sie kommen mit der Bildung daher, fühlen Sie sich da ein bisschen alleingelassen?
Ja, leider. Ich finde es schon sehr schade, weil vor allem auch, wenn der Herr Bitsche sagt, die Zuwanderer haben das in der Hand. Es geht ja auch oft darum, um Kinder. Es geht ja oft um Jugendliche. Haben die das in der Hand? Gehen sie zu einem Sechsjährigen hin und sagen, du Depp, warum kannst du noch nicht besser Französisch? Du hättest es ja alles selber in der Hand.
Kann man, glaube ich, sehr stark
ja, hingehen. Aber dann reden wir doch darüber, wo sinnvoll wäre, Sanktionsmöglichkeiten zu haben. Und das hat mein Kollege, der Bildungsstadtrat Christoph Wiederke in Wien gesagt, in der Schule zum Beispiel. Weil da kriegt man wirklich mit, wenn Eltern nicht mitmachen, wenn die unkooperativ sind. Dort könnte auch wirklich jemand, der sich echt auskennt, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer und eine Schulleitung sagen, da ist es sinnvoll, da sollten wir sanktionieren. Weil ich glaube, das ist ja hier ein bisschen eine Nadel im Heuhaufen-Frage, wie wir da mit Big Brother herumgehen und schauen, wo wir vielleicht einen Regelverstoß finden. Und ich habe es ein wenig mit dem Kollegen Zadra. Es muss schon auch Sinn machen. Und wir reden hier nicht nur über Sanktionen, weil das gut klingt, sondern wir wollen ja auch etwas verändern an der Situation. Und da höre ich vor allem viele Scheinlösungen. Und dass das hier sonst niemand anspricht, wie wesentlich es ist, dass wir einfach die Verläufe des Lebens dieser jungen Menschen auch beeinflussen und ändern können, damit die wirklich eine Chance haben, anstatt dass sie automatisch mit 15 ans AMS verlieren. Das entsetzt mich, wirklich. Das macht mich auch traurig, weil ich habe das Gefühl, es ist vielen hier egal, dass wir da Schicksale einfach ignorieren, dass es uns wurscht ist. Aber es hat ja wirklich einen großen Einfluss auf unser aller Leben. Und ja, es ist wichtig, dass wir offen darüber sprechen, aber dann reden wir wirklich über Lösungen, die etwas bringen.
Herr Leiter, Lösungen, sehen Sie auch, dass Jugendliche alleingelassen werden in diesem Bereich?
Also wir reden ja jetzt über Integration, Asyl, Migration.
Bleiben wir bei der Integration.
Ja, wir sind immer noch dabei, aber was noch keiner angesprochen hat, ist nämlich die Sicherheit. Die Menschen im Vorarlberg brauchen einen Schutz. Das ist das, was die Schutzbedürfnisse, was Menschen haben. Die möchten am Bahnhof geschützt sein, sie möchten in der Stadt geschützt sein, sie möchten am Abend um 10 Uhr die Frauen alleine kaum können, ohne dass sie ein Problem haben, dass sie Angst haben, dass irgendwas passiert auf der Straße, wenn sie auf dem Nachhauseweg sind. Und da ist eine klare Forderung für uns, wir brauchen mehr Polizisten auf der Straße. Wir müssen die Polizisten auch wertschätzen, und jetzt kommt die Forderung dazu. Wir müssen schauen, so wie Wien das macht, für 10.000 Polizisten in Wien.
Jetzt sind wir weit möchten weg
wir,
von der
das Integration. Gehört aber dazu. Es gehört dazu. Weil mehr darum Polizei möchten wir, dass die Exekutivbeamtinnen und Beamten in Vorarlberg in öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos mit dem Dienstausweis unterwegs sind. Weil dadurch erhöhe die Schutzbedürfnisse in den Bahnhöfen, in den Öffis.
Jetzt sind wir weit weg vom Thema.
Immer. Doch immer. Immer.
Herr Leiter, immer. Sie sind bei der Redezeit ganz hinten. Darum bitte nochmal zum Thema. Die Frage Integration, nicht nur ein Sicherheitsthema, sondern auch ein Bildungsthema.
Ja, natürlich. Das gehört immer dazu. Bildung ist ein wichtiger Schlüssel. Ich habe aus dem Regierungsprogramm von der FPÖ entnommen, dass eine Studiengebühr wieder eingeführt werden sollte. Das finde ich schade, wenn man das machen würde. Ich glaube, es braucht einen Zugang zum Bildungssystem. Aber nein, nicht auf Landesebene.
Bleiben wir aber bei der Integration, genau. Bitte.
Und bei der Integration, Deutsch ab der ersten Stunde, wenn Sie da sind. Sie brauchen einen Deutschkurs, das hat man jetzt massiv erhöht. Da kann man natürlich noch mehr machen. Wir müssen einfach schauen, dass die Menschen sich auch austauschen können, weil die Sprache ist eine Barriere oder sogar bildet keine Brücke mehr. Wenn ich nicht einmal Speisekarte lesen kann, dann haben wir ein Problem.
Die Sprache haben wir besprochen.
Ja, wir hätten eine ganz kurze, knappe Runde noch gehabt. Ich fürchte, wir müssen sie aufgrund der fortgeschrittenen Zeit jetzt überspringen, wollen aber noch den Ausblick im heutigen Abend sozusagen etwas optimistischer halten. Wir wollen optimistisch aufhören. Warum wird 2025 ein gutes Jahr? Und ich würde dann in dem Fall wirklich auch dem Herrn Leiter gleich wieder das Wort geben.
Ja, das ist nett. Danke. 2025 wird drum gut, weil am 24. November ist die konstituierende Sitzung des neuen Landtages. Und ich hoffe, dass die SPÖ, und da bin ich zuversichtlich, so stark wird, dass sie in die Landesregierung einziehen kann, dass sie gleichzeitig die Punkte, die wir tatsächlich haben, dass wir wieder ins Wohnen kommen, dass wir Wohnen kriegen, dass wir ein leistbares Leben finanzieren können für die Menschen, dass die Gesundheitspolitik mit mehr Kassenärzte, dass die Pflegepolitik wieder in Gang kommt, dass man pflegende Angehörige auch anstellt, gleichzeitig, dass die Wirtschaft wieder mobilisiert wird, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Das sind die wichtigsten Themen der Zukunft. Und da bin ich überzeugt, wenn die Sozialdemokratie in der Landesregierung sitzt, können wir aktiv gestalten und nicht nur verwalten und im Hintergrund in der Opposition Oppositionspolitik machen, weil wir möchten einen Gestaltungswille haben wir und wir möchten den Gestaltungsauftrag auch kriegen, damit wir tatsächlich auch umsetzen können für dieses Programm. Und das sage ich da gern her, Vorarlberg kann es besser und das ist ein wichtiges Programm für unser Ländle und das machen wir gemeinsam, schlussendlich in der gemeinsamen Umsetzung. Und ich darf mir wünschen für alle Parteien, dass man gemeinsam einen guten Umgang miteinander hat, dass man auch Dinge umsetzt, dass man nicht immer nur schaut, wer kommt der Antrag von der Opposition, sondern einfach, dass man sieht, der Antrag ist gut und den machen wir dann, dass man den prüft und den kann man dann gemeinsam umsetzen. Also das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen.
Das machen Sie im Wahlkampf sehr oft. Frau Gamon, was stimmt Sie optimistisch, wenn Sie nach 2025 blicken?
Sehr viele Menschen wollen, dass sich etwas verändert, dass es nicht mehr weitergeht wie bisher. Und wir näher stehen für Reformen im Bund sowie in Vorarlberg, dass sich wirklich etwas verbessert und dass die Menschen in 5 Jahren auch sagen können, mein Leben hat sich verbessert, es ist etwas weitergegangen. Ich bin mir sicher, dass der Herr Wallner nachher sagen wird, dass es ein Landeshauptmann-Duell oder was Ähnliches gibt. Ich glaube, das wissen wir alle. Das ist nicht so. Der Landeshauptmann wird weiterhin von der ÖVP kommen. Aber es geht eben nicht um den Job von Landeshauptmann Markus Wallner, sondern es geht um die Zukunft von 400.000 Vorarlbergerinnen. Es geht darum. Oh komm, ja, oh mein Gott. Also, es geht darum, dass wirklich etwas weitergeht in der nächsten Landesregierung. Und unser Angebot ist klar. Das sind Reformen, das ist, dass endlich etwas weitergeht, die beste Bildung für alle Kinder in Vorarlberg, das unternehmerinnenfreundlichste Bundesland zu schaffen und auch eine echte Entlastung für alle Vorarlbergerinnen, die sich wieder etwas aufbauen wollen. Und es ist ja ein Glück, man kann ja dann bald wieder wählen und eine Stimme für NEOS ist eine Stimme für Reformen auch in der Landesregierung.
Herr Bitschi.
Ja, wir haben natürlich in den letzten Wochen gespürt, dass ein großer Ruck durch die Bevölkerung geht. Die Wahlen haben es auch gezeigt. Es ist eine große Sehnsucht da nach Veränderung. Ganz selten hat es eine Bundesregierung gegeben, die so dramatisch abgewählt worden ist, wie schwarz-grün gemacht wurde. Das hat einfache Gründe. In Wahrheit wurde die letzten Jahre auch eine Politik von oben herab gemacht, über die Menschen drüber gefahren. Mein grundsätzlicher politischer Zugang ist letztendlich ein anderer. Wir wollen gemeinsam mit der Vorarlberger Bevölkerung über die Zukunft diskutieren. Und darum geht es mir nicht um eine Koalition nach der Landtagswahl, sondern um jetzt die Koalition mit der Vorarlberger Bevölkerung. Weil in Wahrheit wird schon viel zu viel wieder über Posten nach der Landtagswahl diskutiert. Da hören wir unterschiedlichste Empfehlungen, wer gern wen als Landeshauptmann hätte. Es geht jetzt darum, gemeinsam mit der Vorarlberger Bevölkerung diese, nennen wir es Veränderung zum Guten, auch sicherzustellen. Und dann bin ich sicher, dass diese Sehnsucht, die es in der Bevölkerung gibt, denn die Stimmung ist nicht so schlecht, wie man ab und zu medial mitbekommt, die Stimmung in der Bevölkerung ist da, dass wir gemeinsam mit der Politik an einem Strang ziehen und Vorarlberg in den unterschiedlichsten Positionen wieder dorthin zurückbekommen, wo Vorarlberg hingehört. Weil Vorarlberg gehört an die Spitze aller Regionen in Europa. Wir sind in vielen Bereichen zurückgerutscht und das muss man wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren sicherstellen. Die Bevölkerung ist jedenfalls mit absoluter Sicherheit bereit dazu.
Herr Zart.
Wir sind jetzt statt, warum wird 2025 ein gutes Jahr, einfach bei Wahlkampfschlussworten gelandet, aber Herr Zadra, warum wird 2025 ein gutes Jahr?
2025 wird deswegen ein gutes Jahr, weil Vorarlberg es schafft, die großen Herausforderungen als Chance zu sehen. Es wurde heute kein einziges Mal über Natur- und Klimaschutz gesprochen und Natur- und Klimaschutz ist ein Kernelement für Vorarlberg, wo wir es schaffen können, dass wir vorwärts kommen. Der Naturschutz, unsere intakten Flüsse, unsere intakten Moore sind der Garant, dass wir den Tourismus der Zukunft absichern können, unsere wunderschöne Landschaft und auch der Klimaschutz mit Klimaschutzideen, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Vorarlberg, wo Vorarlberg und VKW Ilwerke auch 9 Milliarden Euro in Zukunft investieren werden, also ein riesiges Programm, werden wir es auch schaffen, wirtschaftlich uns weiterzuentwickeln. Ich erinnere daran, wir bauen die größte Batterie mit Lünersee-Kraftwerk 2 in die Alpen, wo wir die Energiewende in Deutschland vorantreiben. Und mit diesen allen Chancen, mit dem gemeinsamen Ziel, auch eine Sozialpolitik zu machen, da bin ich guter Dinge, dass Vorarlberg eine gute Zukunft hat, auch 2025.
Herr Wallner, Ausblick nächstes Jahr. Warum wird nächstes Jahr ein gutes Jahr?
Ja, ich mache jetzt nicht gleich eine Wahlkampfabschlussrede, sondern einen Blick nach vorne. Ich glaube, wir kriegen die Teuerung in den Griff, weil die Inflation geht jetzt unter 2%. Das ist ganz wesentlich für die Bevölkerung. Ich glaube, wir können weiter einen wirklich guten Beitrag leisten, indem wir den geringsten, den allerniedrigsten Strompreis von Österreich bieten. Auch das hilft der Bevölkerung direkt für den Standort, aber auch für die Haushalte. Ich glaube, dass weitere Zinssenkungsschritte kommen, die uns beim Wohnbau auch behilflich sein werden. Ich glaube, dass die KIM-Verordnung abgeschafft wird 2025 und da mehr Dynamik in den Wohnbaumarkt hineinkommt. Also eigentlich unterm Strich, man könnte jetzt glaube ich noch mehr aufzählen, aber ganz positive Rahmenbedingungen, die es absolut zulassen, mit einer gewissen Zuversicht, mit einem gewissen Mut auch ins Jahr 2025 zu schauen. Natürlich, wir wählen, ich werbe persönlich auch um einen klaren Regierungsauftrag, um dann auch rasch eine Regierung bilden zu können, um rasch ein Programm zu erstellen und auch einen wirklich Vorarlberger Weg zu gehen. Das ist heute auch nicht angesprochen worden, aber 2025 muss auch ein Jahr sein, wo wir eigenständigen Vorarlberger Weg gehen und wenn wir gerade so beieinander stehen, auch ums Vorarlberger Klima kämpfen. Das ist schon anders wie in Brüssel und auch anders wie in Wien. Es ist ein anderes Klima in Vorarlberg, konstruktiver, auch partnerschaftlicher, auch die Zusammenarbeit. Ehrlich gesagt, auch heute Abend war das ja auch spürbar, dass man sich nicht gegenseitig anflegelt, sondern eigentlich einen guten Stil der Zusammenarbeit, einen Vorarlberger Weg sucht, der sich auch markant von dem unterscheidet, was in Wien läuft. Und ich wünsche mir, persönlich kann ich das nur sagen, dass wir nicht irgendeine Filiale aufbauen. Wir sind kein Ableger aus Wien, auch in den Parteien hoffe ich nicht, sondern dass jeder für sich einen klaren, eigenständigen Kurs für Vorarlberg definiert. Positiv nach vorne und zuversichtlich, die Probleme nicht schön zu reden und anzupacken, aber die Zuversicht nicht aus dem Auge verliert.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Es war eine spannende Diskussion und für die bedanken wir uns bei den Spitzenkandidaten und bei der Spitzenkandidatin der jetzt schon im Landtag vertretenen Parteien.
Sie werden vielleicht jetzt in der Post dann bald, manche haben Sie es vielleicht schon, den Stimmzettel finden. Da finden sich mehr Parteien oben. Es kandidieren auch die KPÖ, das Wahlbündnis X, Anders und Wir. Wofür diese Parteien stehen, werden wir natürlich auch noch in den VN vorstellen.
Und natürlich auch im ORF Vorarlberg. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wir bedanken uns fürs Zusehen, fürs Zuhören. Eine Zusammenfassung dieser spannenden Diskussion gibt es morgen in den VN auf vorarlberg.orf.at um 18.30 Uhr auf ORF 2 und natürlich auch in Vorarlberg heute. Und wir dürfen Ihnen in diesem Sinne heute einen schönen Abend wünschen. Vielen Dank.
Danke fürs Dabeisein.
Der Abend mit Radio Vorarlberg.
Das Schönste am Tag.
Radio Vorarlberg. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor.
lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
Thinking of the old nights. I'd call it on the phone song, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind.
Yes, I do. We fall in. each time you break away, after you're gonna stay. Lonely nights that come, memories that flow, bringing you back again, hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love I feel inside, girl. Cause each day that passes by, you got me never knowing.
Immer zur vollen Stunde. Einer der schönsten 80er.
Das ist Musik. Radio 4. 22 Uhr.
Israel kämpft mittlerweile an drei Fronten. Der Bundespräsident entlässt die Bundesregierung und beauftragt sie zugleich zum Weitermachen. Der VKI hat im Dieselskandal mit VW einen Vergleich erzielt. Zum Nachtjournal begrüßt sie Cornelia Krebs. Nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel gestern drohen beide Länder mit weiteren Attacken. Israels Premier Netanyahu sagte, der Iran werde für den Angriff bezahlen. Der Iran droht, in diesem Fall noch härter zurückzuschlagen. Gleichzeitig setzt die israelische Armee ihre Bodenoffensive im Libanon fort. Und dann ist da ja auch noch die Hamas in Gaza. David Kriegleder in Tel Aviv, kann Israel diesen Krieg an mittlerweile drei Fronten überhaupt durchhalten?
Ja, das sind tatsächlich viele Fronten, aber das sind alles Fronten, die dem Land aus israelischer Sicht seit dem 7. Oktober dem Terrormassaker aufgezwungen werden. Die israelische Armee ist nach einem langen Jahr des Krieges sicher ausgezehrt und sie wird auch weitere Verluste in diesem Krieg hinnehmen müssen. So wurden zum Beispiel heute 8 israelische Soldaten bei der beschränkten Bodenoffensive gegen Stellungen der Hisbollah getötet. Aber es herrscht jedoch eine gewisse Opferbereitschaft in diesem Krieg, auch innerhalb der Bevölkerung. Denn aus israelischer Sicht ist eben dieser gesamte Krieg ein existenzieller. Das heißt, es geht hier um alles. Und das wurde den Israelis und den Menschen hier einfach durch diesen dramatischen Raketenangriff, den zweiten auf israelisches Gebiet durch den Iran, gestern nochmal brutal vor Augen geführt.
Danke, David Kriegleder. Nächster Kriegsschauplatz, die Ukraine. Kiew hat im Osten des Landes einen weiteren Rückschlag verzeichnen müssen. Russische Truppen haben die Kleinstadt Wuchleda in der Region Donetsk unter ihre Kontrolle gebracht. Die Stadt gilt als strategisch wichtig. Mehr von Markus Müller.
Seit dem ersten Tag des russischen Angriffs vor 2,5 Jahren wird Wuchleda beschossen. Jetzt mussten sich auch die letzten ukrainischen Soldaten aus dem, was von der Stadt noch übrig geblieben ist, zurückziehen. Wuchleda, früher ein Zentrum des Kohlebergbaus mit knapp 20.000 Einwohnern, gleicht heute einer Geisterstadt. Viele der mehrstöckigen Wohnhäuser sind eingestürzt, nachdem sie beschossen oder bombardiert worden sind. Für die ukrainischen Streitkräfte eine bittere Niederlage. Sie hatten die Stadt in den letzten Jahren zu einer Art Festung ausgebaut und den russischen Truppen bei den Kämpfen schwere Verluste zugefügt. Mit dem Fall von Wuchleda nähern sich die Angreifer weiter dem wichtigsten Verkehrszentrum Pokrowsk. Der Druck auf die Verteidiger wird